HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Dirk Wagner. Herzlich willkommen.
Also es war ja wie so ein Schlag in die Fresse, wie wenn du gegen eine Wand läufst.
Das seid ihr doch selber schuld.
HIV, AIDS, tot.
Bleib mir vom Leib.
Ich möchte sie als Patient nicht weiter haben.
Küssen ist okay, oder?
Hand geben auch.
Ihr seid HIV-positiv, das heißt, ihr habt AIDS.
Nein. Nein, das ist ein Unterschied.
Wir sind nur HIV-infiziert.
Wer über ein halbes Jahr unter dieser sogenannten molekularbiologischen Nachweisgrenze ist, ist über Blut- und Sexualkontakte für andere nicht mehr infektiös.
Ich betrachte HIV als meinen Untermieter. Wir teilen uns meinen Körper.
Es fehlt so die Aufklärung, verdammt nochmal.
Dass wir nicht als positive Menschen nach wie vor mit diesem Stempel versehen werden. Und das ist mehr als ein Wunsch, das ist eine Forderung.
Gib AIDS keine Chance. Oder auch Tina, was kosten denn die Kondome? Wenn Sie diese Sprüche auch noch kennen, dann haben Sie die 80er Jahre oder auch die frühen 90er noch live miterlebt. So wurde damals im Fernsehen, im Radio und auf Plakaten vor einer gefährlichen Krankheit gewarnt und es wurde geworben dafür, dass Männer doch bitteschön ein Kondom verwenden sollen. Bis hin zum Schlagerstar Dieter Thomas Kuhn, der das später sogar unter dem Motto gemacht hat, zieh dir einen Dieter drüber. Vor 40 Jahren wurde AIDS zum ersten Mal beschrieben als eigenständige Krankheit, ausgelöst vom HI-Virus. Wer sich das eingefangen hatte, ist fast immer daran gestorben. Heute können Infizierte dank moderner Medikamente ein weitestgehend normales Leben führen, trotz einiger Einschränkungen. Vielleicht aber bekommt AIDS gerade wieder eine neue Chance. Und zwar ungewollt, weil sich alles auf den Kampf gegen Corona konzentriert und andere Krankheiten dabei aus dem Blickfeld geraten. Selbst heute, am Welt-AIDS-Tag, drohen uns also im Schatten von Corona neue Epidemien, weil wir uns im Moment vor allem auf den Kampf gegen dieses Virus und seine Mutanten konzentrieren. Und wie sorglos können wir mit AIDS wirklich umgehen? Das fragen wir heute unter dem Titel Welt-AIDS-Tag. Im Schatten von Corona. Bis heute sind weltweit mehr als 36 Millionen Menschen an AIDS gestorben, so sagen es die Vereinten Nationen. Trotzdem hat diese Krankheit heute viel von ihrem Schrecken verloren, im Vergleich zu den 80er Jahren, weil es heute eben sehr gute Therapien gibt. Es gibt aber auch keine Impfung dagegen, nach wie vor. Die Gefahr ist also immer noch vorhanden. Daran erinnert ein besonderes Projekt in den USA. Dort sind ebenfalls viele Menschen an AIDS gestorben, am Anfang vor allem in Kalifornien und in New York. Daran erinnert der sogenannte Memorial Quilt. Das ist eine große Stoffdecke, in die die Namen und auch die Todesdaten von Menschen hineingestickt werden. Ein Mahnmal, das niemals alt wird.
Samstagabend im Signature Theater in Arlington, Virginia. Die Bühne hat erst seit ein paar Wochen wieder auf. Gespielt wird die Rockoper Rent, Rent die Miete. Im hinteren Teil der Lobby ein großes quadratisches Patchwork-Tuch aus 8 einzelnen Bahnen. Namen und Todesdaten aus den späten 80ern stehen darauf, alles liebevoll genäht und dekoriert. Eine Bahn kommt als Kreuzworträtsel daher. Das Ganze ist ein Stück aus dem AIDS Memorial Quilt. Das war sehr bewegend, als wir den Quilt ausgebreitet und aufgehängt haben und diese Mitglieder der Community gesehen haben, die so von Musik, Tanz und Kunst beeinflusst war, sagt Matthew Gardiner, der künstlerische Leiter des Theaters. Der AIDS Memorial Quilt ist ein Erinnerungsprojekt, das Ende der 80er Jahre in San Francisco entstand, als Tausende, vor allem homosexuelle Männer, starben, viele aus dem alternativen Milieu.
Everybody I knew was dying. And didn't know what it was, and I was losing my mind.
Alle meine Freunde starben, erzählt Gert McMullen in einem Interview. Wir wussten nicht, was es war. Ich dachte, ich werde verrückt. Gert, die seit Kinderzeiten näht, war eine der ersten, die ihre Trauer in Kreativität umsetzte und eine Stoffbahn zur Erinnerung an einen verstorbenen Freund gestaltete. Nicht alle waren von der Idee der Gedenkstätte aus Stoff begeistert.
A quilt? Nobody sews.
Ein Quilt? Niemand näht, habe sie damals gesagt, erinnerte sich Nancy Pelosi, heute die mächtigste Frau der Demokraten. Sie nähe nicht, obwohl Mutter von 5 Kindern und Besitzerin einer Nähmaschine. Niemand näht.
So if I don't sew with mother of 5, a sewing machine and all of that knowledge, nobody sews.
Es kam anders. Menschen aus den ganzen USA schickten ihre Stoffbahnen zu Gerd McMullen und den anderen, die alles zusammenfügten. 1987 bestand der Quilt schon aus 2000 Elementen, größer als ein Footballfeld. Inzwischen ist er 54 Tonnen schwer und umfasst rund 50.000 Bahnen, viel zu viel, um in Gänze noch irgendwo gezeigt zu werden. Zur Erinnerung an den AIDS-Ausbruch vor 40 Jahren werden nun über 400 Elemente dezentral ausgestellt, in Unis, Gemeindezentren, Krankenhäusern und Theatern wie in Arlington. Matthew Gardiner vom Signature Theater hatte lange überlegt, ob er die Rockoper Rent ins Programm nehmen sollte. Junge, arme Künstler in Manhattan der 80er Jahre, von AIDS und Obdachlosigkeit bedroht. War das noch zeitgemäß? Aber dann kam die Corona-Pandemie. Diese Vorstellung von Verlust, von Trennung, all diese Ängste, die wir in den vergangenen 2 Jahren erlebt haben, da erschien diese Geschichte plötzlich unglaublich relevant. Die Rockoper Rent zu spielen, dazu ein Stück vom Quilt auszustellen, diesem sehr amerikanischen Stück Erinnerungskultur, das passte für Matthew Gardiner. Viva la vie, Bohème! In den USA sind seit den 80er Jahren über 700.000 Menschen an Krankheiten gestorben, die in Verbindung mit HIV stehen. 2019 sind rund 16.000 HIV-infizierte Menschen gestorben. Rund 37.000 haben sich hier neu angesteckt. Etwa 1,2 Millionen Menschen in den USA tragen das Virus in sich. Nicht alle wissen es.
Katrin Brandt aus Washington über diese besondere Form der Erinnerung an die vielen AIDS-Toten in den USA. Und weil da gerade von Zahlen die Rede war, auch bei uns in Deutschland ist das HI-Virus immer noch unterwegs. Im vergangenen Jahr haben sich rund 2000 Leute bundesweit damit angesteckt. Bei uns in Hessen ist die AIDS-Hilfe in Frankfurt die zentrale Anlaufstelle für Betroffene. Carsten Gehrig arbeitet dort. Er ist unter anderem zuständig für den Bereich Prävention und Beratung. Schönen guten Abend, Herr Gehrig.
Hallo, guten Abend.
In der Pressemitteilung der AIDS-Hilfe zum Welt-AIDS-Tag heute steht gleich im ersten Satz, dass wir die Fehler, die wir damals in den 80er Jahren bei AIDS gemacht haben, jetzt nicht wiederholen dürfen beim Kampf gegen Corona. Was meinen Sie denn damit?
Ja, wir kritisieren ja so ein bisschen, dass quasi die Beratung oder die Präventionsarbeit so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Und das war ja der ausschlaggebende Punkt damals auch, dass Präventionsarbeit dazu beigetragen hat, dass sich das Wissen über den HIV-Virus bei den Menschen dann auch gefestigt hat. Und auch sie wissen jetzt, wie sie damit umzugehen haben und wo sie aufpassen müssen.
Also Prävention ist hinten runtergefallen. Das meinen Sie jetzt im Zuge von Corona, weil einfach der Fokus ein anderer ist?
Genau, das ist hinten runtergefallen. Da hätte man mehr aufklären müssen. Da hätte man auch in verschiedenen Sprachen direkt am Anfang, da gab es ja ganz viele Falschinformationen. Also da muss man sagen, da wurde keine gute Arbeit geleistet. Und da kritisieren wir natürlich auch, dass Präventionsarbeit ein ganz wichtiger Faktor ist bei Bekämpfung von der Pandemie.
Was ist denn bei Prävention das Entscheidende?
Also entscheidend ist auch, mit den Leuten direkt auch in den Dialog zu gehen, da auch aufzuklären, in dem Fall natürlich über das Coronavirus aufzuklären oder über das HIV-Virus aufzuklären. Da muss man natürlich sehr, sehr viel Arbeit leisten. Das ist direkte Arbeit am Menschen und die ist natürlich sehr zeitaufwendig. Und das ist natürlich das, was wir jetzt seit über 35 Jahren auch machen, dass wir Leute aufklären und mit den Menschen direkt in Kontakt treten.
Es gibt noch ein anderes Stichwort in Ihrer Pressemitteilung und da habe ich tatsächlich gestutzt, weil Sie sagen, es geht auch um Diskriminierung, um Ausgrenzung von Menschen. Wo sehen Sie da Parallelen?
Es gab oder es gibt immer noch bei Menschen, die HIV-infiziert sind, eine Ausgrenzung, zum Beispiel bei Zahnärzten oder generell bei Fachärzten. Da ist zu wenig Wissen da, zu viel altes Wissen. Also die werden oft beim Zahnarzt, kommen die zum Schluss oder an einem Samstag. Also da findet ganz viel statt und da werden die Menschen diskriminiert wegen ihrer Infektion, die auch, wenn sie es kommunizieren, gar nicht mehr ansteckend ist. Das heißt, wenn die unter der Nachweisgrenze sind, dann sind sie auch nicht mehr infektiös.
Weil Sie das Beispiel gerade angesprochen haben, ich habe tatsächlich auch gelesen, da haben die Kollegen vom NDR mal ein Beispiel einer Frau gebracht, die bei verschiedenen Zahnärzten einen Termin gemacht hat. Und als sie dann gesagt hat, ach übrigens, ich bin HIV-positiv, da haben dann doch 2 Praxen gesagt, oh, kommen Sie bitte am Ende der Sprechstunde, weil wir danach die Praxis desinfizieren müssen. Das heißt, solche Geschichten bekommen Sie offenbar auch zu hören, nach wie vor.
Genau, immer noch, auch in 2021 bekommen wir das immer noch zu hören. Und es ist ganz tragisch, weil natürlich ganz viele Menschen dann schon auch Jahre nicht mehr beim Zahnarzt waren, weil sie dort diskriminiert wurden. Wir von der AIDS-Hilfe Frankfurt haben jetzt ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Netzwerk Plus. Da können sich Fachärzte, Zahnärzte oder auch alle, die sich gerne zu diesem Thema informieren wollen, über eine Online-Schulung auch da nochmal aktuell ihr Wissen auffrischen.
Also das eine ist, mit Menschen umzugehen, die sich dann vielleicht auch mal trauen zu sagen, jawohl, ich bin HIV-positiv. Aber das andere sind ja auch die Zahlen. Also die Frage, wer steckt sich an? Ich habe die Zahl vorhin kurz genannt. Wir hatten schätzungsweise 2000 neue HIV-Infektionen im vergangenen Jahr. Wer hat sich da angesteckt?
Also da haben wir 1100 Personen, die quasi die hauptbetroffenen Gruppe Männer, die Sex mit Männern haben. Das ist immer noch die stärkste Gruppe. Mhm. Aber die nimmt aber auch über die letzten Jahre immer weiter ab. Also wir haben in dieser betroffenen Gruppe 300 Infektionen weniger als im vergangenen Jahr. Wo ein leichter Anstieg zu erkennen ist, ist bei den Heterosexuellen und bei den DrogengebraucherInnen. Also da haben wir einen leichten Anstieg schon über die letzten Jahre. Also da merkt man auf der einen Seite Präventionsarbeit in dem Bereich von homosexuellen Männern. Das wirkt. Und auch die neue Präventionsmethode der Präexpositionsprophylaxe, also quasi die Pille davor, wirkt auch. Also da haben wir dann quasi den Rückgang. Und bei den Menschen, die sich nicht oder vermeintlich nicht zu der Gruppe zählen, dass sie sich mit HIV anstecken können, da geht die Tendenz leicht nach oben.
Ja, das ist, glaube ich, nochmal wichtig festzuhalten. Es trifft eben dann doch auch heterosexuelle Menschen.
Genau, also jeder, der sexuelle Kontakte hat, der muss einfach auch aufgeklärt sein und muss auch wissen, ich kann mich mit HIV anstecken, ich kann mich aber auch mit anderen Geschlechtskrankheiten anstecken. Also das muss man immer wissen und da muss man auch immer, sollte man sich auch regelmäßig testen lassen.
Weil Prävention Ihnen so ein großes Anliegen ist. Wir schauen ja heute darauf, wie Corona gerade andere Krankheiten verdrängt, auch in der öffentlichen Aufmerksamkeit und vielleicht ja auch deren Bekämpfung verhindert oder zumindest schwieriger macht. Spüren Sie das auch bei Ihrer Arbeit in der AIDS-Hilfe?
Ja, wir spüren das schon auch. Wir haben ja ein anonymes Testangebot. Wir sind aktuell in Frankfurt die einzige Teststelle mit einer anonymen Testung. Das Gesundheitsamt kann das aktuell gar nicht mehr leisten, deswegen machen wir das alles. Und da merken wir natürlich, dass da einfach auch eine Infrastruktur fehlt, die sehr breit über die ganze Stadt auch geht. Also da wäre auch ja so eine Forderung auch nochmal, dass wir das Angebot einfach breiter aufstellen müssen und dann auch tägliche Tests anbieten können. Das wäre uns nochmal so ein wichtiges Anliegen auch da. Und natürlich, wenn es geht, kostenlose HIV-Tests für die Menschen anbieten. Weil wir merken jetzt ja auch bei den kostenlosen Corona-Test, die Leute lassen sich testen. Die brauchen halt das Angebot dazu. Mhm.
Naja, und die AIDS-Hilfe arbeitet ja viel mit Spendengeldern oder auch was so auf Veranstaltungen gesammelt wird. Veranstaltungen finden ja im Moment kaum noch statt.
Genau, das ist für uns ein Riesenproblem. Also seit letztes Jahr März konnten wir keine Veranstaltungen mehr durchführen. Das heißt, weniger Spendeneinnahmen. Dann natürlich noch on top mit den Naturkatastrophen, die es gibt. Da haben wir auch weniger Spendeneinnahmen. Und wir sind dringend darauf angewiesen, dass wir Spendeneinnahmen haben, weil uns unsere Finanzierung einfach auch sehr stark von Spendengeldern abhängt.
Sagt Carsten Gehrig von der Frankfurter AIDS-Hilfe. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch. Wie sehr AIDS in den 80er Jahren das Leben vieler Menschen verändert hat, das beschreibt die Autorin Rebecca Mackay in ihrem Roman Die Optimisten. Sie nimmt uns dabei mit in das Jahr 1985 und beschreibt, was das Virus damals angerichtet hat unter Homosexuellen in Chicago. Vor allem in einem Viertel, das Boys Town genannt wird. Dort ist auch Nico gestorben an dem Virus und er wollte, dass seine Trauerfeier eine Party wird. Seine Freunde versuchen jetzt, ihm diesen Wunsch nach seinem Tod zu erfüllen.
Aber es ist ja gar keine Trauerfeier. Es ist eine Party. Mich erinnert es, Julian war jetzt wieder dicht an seinem Ohr, flüsterte verschwörerisch, mich erinnert es an diese Kurzgeschichte von Poe, die mit dem roten Tod. Da draußen lauert der Tod und hier drin amüsieren wir uns prächtig. Julian. Yale trank den Cuba Libre aus und spuckte ein Stück Eis ins Glas zurück. Darum geht es in der Geschichte nicht. Sie endet anders. Ich hab's mit den Hausaufgaben nie so ganz ernst genommen. Julian stützte das Kinn auf Yales Schulter. Das tat er gern und Yale sorgte sich dann immer, dass Charlie in dem Moment herüberschauen würde. In den vergangenen 4 Jahren hatte Yale ihm ein ums andere Mal versichern müssen, dass er nicht mit Julian oder sonst wem durchbrennen würde und auch nicht mit Teddy Naples, der sich gerade gefährlich weit über die Brüstung lehnte, die Füße in der Luft und einem Freund unten etwas zurief. Teddy war so klein, dass ihn wahrscheinlich jemand auffangen könnte, wenn er fiele, aber Yale schauderte es trotzdem und er schaute weg. Es gab keinen Grund für Charlies Unsicherheit vom guten Aussehen und von der Flirtbereitschaft der beiden genannten Männer mal abgesehen. Und davon, dass Charlie sich nie sicher fühlen würde.
Dabei hatte Yale selbst vorgeschlagen, dass sie eine monogame Beziehung führten, und doch war es Charlie, der sich ständig Sorgen machte, sie könnten damit scheitern. Und um seinen Ängsten Nahrung zu geben, hatte er sein Augenmerk ausgerechnet auf die zwei schönsten Männer Chicagos gelenkt. Yale schüttelte Julian von seiner Schulter ab und Julian lächelte benebelt und schlenderte davon.
Später noch mehr aus dem Chicago der 80er Jahre, so wie es die Autorin Rebecca Mackay beschreibt. Damals war es gleichbedeutend mit einem Todesurteil, sobald sich jemand mit HIV angesteckt hatte. Das Immunsystem der Menschen brach zusammen. Eine an sich harmlose Infektion mit einer anderen Krankheit hat dann gereicht, um den Tod herbeizuführen. Deswegen auch dieser Name AIDS, steht für Acquired Immune Deficiency Syndrome, auf Deutsch so viel wie erworbenes Immunschwächesyndrom. Die Krankheit heißt heute immer noch so, aber ansonsten ist fast alles anders geworden. Es gibt Medikamente, die verhindern, dass diese Kaskade losgeht im Körper und das Immunsystem am Ende praktisch keines mehr ist. Keine Heilung ist das im klassischen Sinne. Die Betroffenen müssen die Medikamente ihr Leben lang nehmen. Aber sie haben eben ein langes Leben. Wie der Alltag dann aussieht, zeigt unsere Hessen-Reporterin Jutta Nieswand an einem Beispiel.
Björn Beck knabbert genüsslich sein Frühstücksmüsli. Sein AIDS-Medikament hat er da schon eingenommen. Immer nur eine Tablette am Tag, mehr nicht. Und die verträgt er sehr gut.
Ich habe keinerlei Nebenwirkungen. Bis auf diesen Moment jeden Tag, wo ich die Tablette nehme, denke ich eigentlich gar nicht dran. Und ich spüre es nicht. Mir geht es gesundheitlich prima. Ich bin fit. Meine Routineuntersuchungen sind immer prima. Und ja, ich habe keinerlei Einschränkungen.
Das war von Anfang an so, erzählt er, auch als er noch mehr Tabletten am Tag eingenommen hat. Über 10 Jahre lebt er nun schon mit der Diagnose HIV-positiv. Er kann sich aber noch gut erinnern, wie es war, als er erfahren hat, dass er HIV-positiv ist, nach einem Routinetest bei der AIDS-Hilfe in Wiesbaden.
Im ersten Moment war es wirklich ein Gefühl, dass man mir den Boden unter den Füßen weggezogen hätte. Ich war total nervös und ein bisschen überfordert mit der Situation. Und obwohl ich wusste, Medikamente sind gut, ich werde nicht mehr sterben, war es erstmal ein kleiner Schock.
Heute lebt der 44-Jährige mit seinem Partner in Frankfurt. Dank der Arznei, die er jeden Tag einnimmt, ist er nicht mal mehr ansteckend. Denn damit liegt er unter der sogenannten Nachweisgrenze.
Unter der Nachweisgrenze bedeutet, ich habe weniger als in meinem Fall 30 Viren pro Milliliter Blut. Also es ist nicht nachweisbar, also irgendwo zwischen 0 und 29. Und das bedeutet einfach, dass die Therapie erfolgreich ist, dass also tatsächlich keine Virusvermehrung mehr stattfindet und dass ich keinen anderen Menschen anstecken kann.
Im Alltag würde er das zwar auch ohne Therapie nicht tun, aber wichtig ist das für den Sex mit dem Partner, denn da ist er nun auch nicht mehr ansteckend. Damit besteht weder für seine Gesundheit noch für die anderer ein Risiko. Trotzdem hat er immer wieder Diskriminierung erlebt, ausgerechnet in der Medizin von Ärzten, wenn er schon vor dem ersten Termin am Telefon erzählt hat, dass er HIV-positiv ist.
Als ich umgezogen bin, musste ich mir einen neuen Zahnarzt suchen und das hat sich wirklich als sehr schwierig erwiesen, weil ich dann gesagt bekommen habe, wir haben keine Termine mehr frei, wir müssten sie am Ende der Sprechstunde behandeln. Oder die Praxis sei fachlich nicht darauf ausgelegt, HIV-Positive zu behandeln, was medizinisch alles völliger Mist ist. Und das ist sehr verletzend. Ja. Und deswegen hat sich das sehr lange hingezogen und letztendlich war ich zu meinem alten Zahnarzt.
Im Job hat er zwar bisher keine Diskriminierung erlebt, aber im Freundeskreis hat es ihn dann doch getroffen. Auf der Party eines damals noch guten Freundes, als er dort jemanden kennengelernt hat.
Wir haben uns sehr gut verstanden, wir haben miteinander geflirtet. Und dann nahm dieser Freund den Kerl beiseite und sagte, wenn du mit dem nach Hause gehst, musst du auf jeden Fall ein Gummi benutzen. Und damit war ich ja nicht nur geoutet, sondern es war irgendwie auch nicht anerkannt, dass ich meine Tabletten nehme. Und das war eigentlich alles bekannt. Und das hat mich sehr gekränkt, weil ich das auch von einem Freund niemals erwartet hätte.
Damit hatte er einen Freund weniger. Auch sonst erlebt er immer noch, dass Menschen sehr betroffen reagieren, wenn sie hören, dass er HIV-positiv ist. Grundsätzlich würde er sich wünschen,
dass Menschen sich tatsächlich informieren und nur weil es eine sexuell übertragbare Infektion ist, das nicht so werten. Dass es mir nicht passiert, weil ich besonders viele Sexualpartner gehabt hätte oder irgendwelche abgefahrenen Dinge getan hätte. Und selbst wenn, es ist ja mein Sexualleben. Und ich würde mir wünschen, dass man einfach offener und unvoreingenommener auf Menschen zugeht.
Denn zu einem offenen Gespräch über AIDS ist er gerne bereit.
Einblicke in das Leben eines HIV-positiven Menschen. Es war übrigens gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der so offen über seine Erfahrungen spricht. Und warum, das haben wir auch schon erahnt. Dr. Stefan Esser ist Präsident der Deutschen AIDS-Gesellschaft und er leitet an der Uniklinik in Essen die größte AIDS-Ambulanz in Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Abend, Herr Dr. Esser.
Guten Abend.
Weil ich den Satz heute schon ein paar Mal gesagt habe, können HIV-positive Menschen mittlerweile ein weitgehend normales Leben führen, auch was die Lebenserwartung angeht?
Ja, die Lebenserwartung gleicht sich der Normal- oder Allgemeinbevölkerung an. Allerdings gibt es doch einige Unterschiede. Wir sehen, dass HIV-positive Menschen trotz guter Behandlung einige Erkrankungen früher oder auch schwerer bekommen können. Und deswegen ist es eben wichtig, dass die HIV-Medizin die Begleitung dieser Patienten im Auge hat und das berücksichtigt. Das heißt, es gibt bestimmte Vorsorgeuntersuchungen und wenn man die allerdings macht, kann man vieles von diesen Risiken abwenden.
Und um nochmal klarzumachen, was bei dieser Therapie passiert. Also die verhindert, dass jemand mit der Diagnose HIV-positiv dann in der Folge AIDS bekommt, also dass die Krankheit in vollem Umfang ausbricht.
Ja, Human Immune Deficiency Virus, Sie hatten eben AIDS übersetzt, heißt ja, dass das Virus den Kopf des Immunsystems, die sogenannte CD4-Helferzelle, wegfrisst und dadurch das Immunsystem schwächt, indem zielgerichtete Immunantworten kaum noch möglich sind. Hm. In dem Augenblick, wo ich die Replikation von HIV-Viren stoppe, und das kann die moderne antiretrovirale Therapie äußerst effektiv, erholt sich mein eigenes Immunsystem wieder und wird in die Lage versetzt, seine Arbeit zu machen, also mich zu schützen vor ansteckenden Erkrankungen, vor Infektionen, aber auch vor Tumoren, Krebsarten. Da ist unser Immunsystem auch wichtig. Das heißt, eine Wiederherstellung des Immunsystems ist das Wesentliche, was durch die antiretrovirale Therapie, wenn sie regelmäßig und effektiv ist, eingenommen wird, erreicht werden kann.
Und wir haben ja gehört, wie gut das funktioniert, gerade an dem Beispiel. Als die ersten Medikamente auf den Markt gekommen sind, da war das noch eine Mischung aus ganz verschiedenen Dingen. Die mussten auch noch in einer bestimmten Reihenfolge eingenommen werden. Heute ist es nur eine Pille am Tag. Wie geht das?
Das ist eigentlich der große Durchbruch, nachdem es effektive Therapien gab. Das war ja das Wichtigste erstmal. Der große Durchbruch der letzten Jahre ist allerdings, dass die Nebenwirkungen immer weniger geworden sind und die Einfachheit der Therapie immer patientenfreundlicher geworden ist. So geben wir heute immer noch mehrere Substanzen gleichzeitig, aber die sind in einer Tablette gut verpackt und die Nebenwirkungen und Wechselwirkungen dieser Medikamente sind viel, viel weniger geworden als früher, sodass eine relativ einfache Therapie möglich geworden ist.
Noch schöner wäre es natürlich, wir hätten eine Spritze, die ich nur alle paar Wochen bekommen muss und bin so geschützt. Ist das vorstellbar?
Ja, wir haben tatsächlich jetzt die erste Therapie, eine sogenannte Long-Acting-Therapie, die also länger als einen Tag oder wenige Tage wirksam ist, sondern über im Augenblick 2 Monate wirkt. Und da werden eben 2 Substanzen verabreicht, im Augenblick noch intramuskulär, was sicherlich aufwendiger ist und eben durch eine medizinische Fachkraft gemacht werden muss. Aber die Forschung geht dahin, das noch weiter zu vereinfachen und vielleicht die Abstände noch mehr zu vergrößern. Das heißt, es wird geforscht an sozusagen vielleicht Spritzen, die man unter die Haut spritzen kann oder auch an anderen Dingen, die zum Beispiel so Pads, die unter die Haut eingebracht werden können und die dann aufgefüllt werden. Also wie auch bei anderen chronischen Erkrankungen wird nach neuen Applikationsformen gesucht, weil doch einige unserer Patienten irgendwann mal tablettenmüde werden und eben, was der Patient sehr schön beschrieben hat, dieses täglich daran erinnert werden,
ja,
gerne vermeiden würden. Ne?
Das ist total nachvollziehbar und wenn wir auch sehen, die Bekämpfung von AIDS bzw. die Behandlung von HIV-positiven Menschen ist ja weltweit auch nicht gleich. Wie teuer ist denn so eine Therapie, wie wir sie gerade beschrieben haben?
Ja, inzwischen, sage ich mal, sind wir unter 1.000 Euro im Monat für Deutschland. Bei uns sind aber Arzneimittel vergleichsweise teuer, wenn Sie sehen, dass in einigen afrikanischen Ländern für unter 1.000 Euro Personen über ein ganzes Jahr hinweg mit HIV-Infektion behandelt werden können, dann ist das also schon, sagen wir mal, in der Entwicklung auch da eine Verbesserung und man kann eben jetzt auch mit weniger finanziellem Aufwand mehr Menschen behandeln.
Was ja wichtig ist, gerade für die Länder, die Sie angesprochen haben. Das Beste wäre natürlich eine Impfung gegen das HIV-Virus. Glauben Sie, die wird es in absehbarer Zeit geben?
Also die Hoffnung werde ich nicht aufgeben. Wir reden ja über unterschiedliche Arten der Impfung. Wir reden einmal über eine Impfung, die für HIV-Negative einen ausreichenden Schutz hervorruft. Mhm. Leider ist eine wirklich tolle Impfstudie mit einem wirklich ausgetüftelten Impfstoff gerade in diesem Jahr zu keinem wirklich guten Ergebnis gekommen, sodass die Studie abgebrochen werden musste, weil der Schutz für die beteiligten Personen nicht ausreichend war. Dennoch wird weiter geforscht. Und das wäre trotzdem gerade für Länder, wo es eben auch schwierig ist, die antivirale Therapie hinzubringen, ein wichtiger Punkt. Trotzdem möchte ich auch nochmal betonen, was der Patient eben so gut geschildert hat, nämlich Treatment as Prevention. Man kann hoffnungsvoll sein, dass durch...
Also Behandlung als Vorsorge.
Genau, also man macht früh die Diagnose und versucht früh zu behandeln, was ja den Vorteil hat, wie Sie eben sagten, AIDS zu vermeiden für die Person und auch schwerwiegende Erkrankungen damit verhindern zu können. Und man ist nicht mehr ansteckend. Und man geht davon aus, wenn man früher diagnostizieren würde und breiter behandeln, dann könnte man vielleicht auch ohne Impfung die HIV-Infektion weiter zurückdrängen. Und in vielen Ländern sprechen auch schon die Zahlen dafür. Ein weiteres Mittel ist für HIV-negative Menschen, die sich in einer Hochrisikogruppe bewegen und viel Sex haben oder vielleicht auch mit Kondomen nicht gut zurechtkommen, gibt es jetzt auch die Präexpositionsprophylaxe. Mhm. Man kann also Medikamente einnehmen, die guten Schutz vor einer HIV-Infektion ermöglichen, auch ohne Impfung. Aha. Also ja, die Impfung bleibt der Traum. Wir müssen auch weiter daran forschen. Aber es gibt tatsächlich jetzt auch andere Möglichkeiten, für HIV-Negative zu schützen und auch für HIV-positive Menschen sicherzustellen, dass ihre Partnerinnen und Partner ebenfalls geschützt sind.
Dr. Stefan Esser, Präsident der Deutschen AIDS-Gesellschaft. Haben Sie vielen Dank. Und wir haben gesehen, wie gut heute Patienten und Patientinnen mit einer HIV-Infektion behandelt werden können. Wir erkennen gar nicht mehr, dass es Patienten sind. Das war zu Beginn der AIDS-Epidemie noch anders. Die Autorin Rebecca Mackay beschreibt das in ihrem Roman, der spielt im Chicago der 80er Jahre und der heißt Die Optimisten, wobei nach Optimismus hört sich das hier so gar nicht an.
Nico hatte kein Testament gemacht. Seine Krankheit war plötzlich ausgebrochen und hatte ihn sofort außer Gefecht gesetzt. Zuerst, ein paar Tage lang, sah es nur nach einer Gürtelrose aus, doch schon einen Monat später folgten himmelhohes Fieber und Demenz. Bis zu diesem Sommer, als Nico ihn rund um die Uhr brauchte und sich herausstellte, dass er selbst infiziert war, hatte Terence als Mathelehrer für 8. Klassen gearbeitet. Wie würde er nun ohne Nico, ohne Job durch den Herbst kommen, durch den Winter? Es war nicht nur eine finanzielle Frage. Er liebte das Unterrichten, liebte diese Kinder. Terence hatte ein paar vage Frühsymptome, hatte auch ein wenig an Gewicht verloren, aber noch nicht schlimm, nicht genug, um sich Erwerbsunfähigkeit attestieren zu lassen. Er hatte den Test erst gemacht, nachdem Nico krank geworden war. Ob aus Solidarität oder weil er einfach Klarheit haben wollte, wusste Yale nicht so genau. Es war ja nicht so, als gäbe es irgendeine Zauberpille. Yale und Charlie waren unter den Ersten gewesen, die sich in jenem Frühling hatten testen lassen, aus Prinzip. Charlies Zeitung machte sich schon länger für den Test, für Aufklärung und Safer Sex stark und Charlie fand, er müsse seinen Worten Taten folgen lassen. Doch davon abgesehen hatte Yale es schlicht hinter sich bringen wollen. Er fürchtete, dass schon die Ungewissheit an sich schlecht für seine Gesundheit war. Die Kliniken boten den Test noch nicht an, aber sie konnten zu Dr. Vincent gehen. Yale und Charlie köpften eine Champagnerflasche, als die entlastenden Ergebnisse kamen. Es war ein trauriger Toast. Sie tranken die Flasche nicht leer.
So war das damals in den 80ern. Testen oder nicht, eine bedrohliche Krankheit, die sich schnell verbreitet, das sind Dinge, die uns heute bei Corona wieder begegnen und deswegen haben wir die Sendung heute auch am Welt-AIDS-Tag genannt, im Schatten von Corona. Da ist schon was dran, denn alle Welt, im wahrsten Sinne des Wortes, jagt gerade diesem Virus hinterher, das in der, was weiß ich, wievielten Variante unterwegs ist. Das verdrängt viele andere Probleme und das macht auch den Kampf gegen AIDS schwieriger. Dabei gibt's auch da noch eine Menge zu tun.
Die AIDS-Epidemie bis 2030 beenden. So lautet das Ziel, das sich die Vereinten Nationen gesetzt haben. Und die Weltgemeinschaft war auf einem guten Weg, sagt Silke Klump. Zivilgesellschaftliche Organisationen und Community Health Center vor Ort hätten in der medizinischen Versorgung wie bei der Prävention eine zentrale Rolle gespielt, so die Geschäftsführerin der Deutschen AIDS-Hilfe. Doch dann kam Corona.
Dort, wo es möglich war, eigene Angebote auch für Covid-Patientinnen bzw. zur Prävention von Corona einzusetzen, haben die Organisationen und haben die Community Health Center das getan und dafür natürlich ihre HIV-Arbeit auch zurückgesteckt, weil sie nicht beides gleichzeitig tun konnten und weil es eben auch nicht Ressourcen, auch nicht finanzielle Ressourcen für all diese Arbeit gemeinsam gab.
Sowohl die Zahl der HIV-Tests als auch die der Tuberkulose-Therapien seien 2020 im Vergleich zum Vorjahr um rund 20% zurückgegangen, berichtet der Direktor des Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria, Peter Sands. Tuberkulose ist die häufigste Todesursache bei Menschen mit HIV. Wie sich dieser Rückgang auf die Überlebenschancen der Betroffenen konkret auswirke, lasse sich bisher nicht abschätzen. Kaum in Zahlen fassen lässt sich auch die gesellschaftliche Diskriminierung. Klar ist nur, so Silke Klump, dass Covid-Infizierte, ähnlich wie HIV-Infizierte, in manchen Ländern extrem stigmatisiert würden.
Und wir sehen auch, dass Länder, auch gerade Länder im südlichen Afrika, mit einer Kriminalisierungswelle reagiert haben, also Menschen angeklagt und verurteilt haben dafür, andere mit Covid angesteckt zu haben. Und das wirkt sich unmittelbar auch auf die Verfolgung und Bestrafung von zum Beispiel HIV-Übertragungen aus. Und das ist natürlich ein Mittel, Kriminalisierung, Strafverfolgung, was jeder Pandemie schadet, weil Menschen sich verstecken, weil Menschen nicht mehr zu Ärztinnen, zu Community Health Centern, zu Testangeboten gehen, weil Menschen nicht Versorgung aufsuchen. Das ist immer ein dramatischer Effekt auf ganz vielen Ebenen.
So weist der Umgang mit den beiden Pandemien einige Ähnlichkeiten auf. Doch die größte Ähnlichkeit besteht darin, dass sich der reiche Norden der Welt deutlich besser vor den Folgen der Krankheiten schützen kann als der arme Süden.
Dass es nicht weltweit noch nicht Zugang zu Covid-Impfungen gibt, ist eins eben dieser dramatischen Ungleichheiten, die Pandemien mit sich bringen und die Pandemien verstärken und wo wir einfach sagen müssen, in der internationalen Zusammenarbeit, diese ganzen Fragen nach Patentrechten, nach gleichem Zugang zu Gesundheit, zu Medikamenten und in dem Fall eben zu Impfung, das ist nach wie vor die größte Herausforderung. Und da müssen wir als internationale Gemeinschaft inklusive der pharmazeutischen Industrie ganz dringend handeln.
Das ist auch ein Appell an die neue Bundesregierung. Wenn Deutschland ab Januar den Vorsitz bei der G7 übernimmt, müsse die Regierung ihren Einfluss dafür nutzen, dass sich die führenden Industriestaaten ihrer Verantwortung für den globalen Kampf gegen Corona und gegen AIDS stellen.
Eine Analyse von Matthias Bertsch. Dr. Andreas Wulff hat zugehört von der Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International. Er kümmert sich dort um das Thema globale Gesundheit. Schönen guten Abend, Herr Dr. Wulff.
Guten Abend, Herr Wagner.
Den Appell von eben haben wir auch schon mehrfach gehört heute, also AIDS und andere Krankheiten nicht aus dem Blick zu verlieren. Jetzt ist aber die Corona-Pandemie die Bedrohung schlechthin im Moment. Ist es da nicht sinnvoll, sich darauf zu konzentrieren erstmal?
Naja, die Konzentration findet ja tatsächlich erstmal statt und tatsächlich leiden Menschen aber eben nicht nur an Corona, sondern an vielen anderen Gesundheitsproblemen und deswegen ist der Fokus, der sinnvoll ist, natürlich die Gesundheitssysteme, die Gesundheitsstrukturen, die Gesundheitsmitarbeiterinnen tatsächlich so zu stärken mit allem, was sie brauchen, damit sie auch diesen umfangreichen Arbeit auch machen können. Das wurde ja eben auch nochmal erwähnt. Und ich glaube, das sollte der wichtige Fokus auf jeden Fall sein.
Also sprich, wenn das Gesundheitssystem insgesamt gut dasteht, dann hilft uns das gegen jedwede Krankheiten.
Genau, ja. Das sind die Erfahrungen. Man hat das, man kann das dann mit so Begriffen wie resilienten Gesundheitssystemen benennen, aber letztlich meint das genau, dass genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, dass genügend Sauerstoff da ist, wenn Menschen den brauchen, wie wir das ja dramatisch auch gesehen haben, wenn das fehlt. Solche Dinge sind ganz zentral und gerade das, dieser Fokus darf eben nicht allein zum Beispiel auf die Impfstoffe gelenkt werden, sondern muss umfangreicher Gesundheit und Gesundheitssysteme denken können.
Wir haben das vorhin schon im Gespräch mit der AIDS-Hilfe Frankfurt gehört, warum das eben Auswirkungen hat, so eine Pandemie, Corona-Pandemie, auf die AIDS-Prävention. weil zum Beispiel Spendengelder fehlen. Aber damit wir die Verbindung noch mal klarer haben, wir könnten ja sagen, wir bekämpfen Corona, wir machen aber weiter genauso viel wie vorher gegen AIDS. Warum steht da Corona trotzdem im Weg?
Naja, vielfach sind die Menschen einfach auch nicht mehr in die Gesundheitszentren gekommen, um zum Beispiel ihre Medikamente zu bekommen.
Aus Angst, sich anzustecken.
Genau, es gab Ausgangssperren, es gab die Angst, sich anzustecken. Es gab auch tatsächlich, die hatten ja, wie auch gesagt wurde, viel weniger Geld, weil ihre Alltagseinkommen reduziert sind und dann möglicherweise auch der weite Weg von ihrem Dorf zum nächsten Gesundheitszentrum nicht mehr erreichbar war. Solche ganz praktischen Dinge fielen weg in dieser Corona-Zeit und haben dann zum Beispiel eben auch die Kontinuität der Versorgung massiv beeinflusst.
Sie haben ja die Welt im Blick bei Medico International. Welche anderen Krankheiten haben es im Moment denn leichter, sich zu verbreiten?
Also Tuberkulose wurde eben ja auch schon genannt. Das ist eben eine Krankheit, in der aktiv auch nachverfolgt werden muss. Also dass man Symptome, die eben eher unspezifisch sind, tatsächlich auch dann gezielt auch mit Testung aufgefangen werden können. Auch Malaria hat natürlich mit einer typischen Fiebererkrankung ganz ähnliche Symptome wie Covid-19 und kann dann deswegen auch unter Umständen leicht übersehen werden. Es gibt eine ganze Reihe von, und natürlich auch die Menschen, die andere chronische Erkrankungen haben, Diabetikerinnen, Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch diejenigen sind ja angewiesen darauf, dass regelmäßig und kontinuierlich Gesundheitssysteme funktionieren, damit sie gesund bleiben.
Weil Sie gerade das Stichwort Kontaktnachverfolgung erwähnt haben, ich meine, gibt uns da nicht die Corona-Pandemie und unser Umgang damit Werkzeuge in die Hand, die wir auch brauchen können, um diese ganzen anderen Krankheiten besser zu bekämpfen?
Ja, zentral dabei wird, wie man Kontaktnachverfolgung macht. Wir haben aus der AIDS-Pandemie ja gelernt und auch erfahren, wie wichtig es ist, tatsächlich die Menschen selber zu beteiligen, die sogenannten Community-led, also die gemeinschaftsbezogenen Aktivitäten und die auch tatsächlich die mitbestimmen können und nicht einfach nur top-down von oben herunter Fachleute auf einmal irgendwo auftauchen, um Leute zu testen, um Leute dann abzusondern zum Beispiel und in Quarantäne zu stecken. Das erzeugt eher Misstrauen, das haben wir bei AIDS ganz stark gelernt. Diese Ausgrenzungserfahrung, dass ich bin krank und deswegen werde ich abgesondert zum Beispiel, ist etwas, was in bestimmten Situationen notwendig ist bei Covid-19. Aber das muss vermittelt werden, natürlich mit einem wirklich sehr engen Mitnehmen der Menschen selber und sie eben nicht zu stigmatisieren, sie nicht verantwortlich zu machen, zum Beispiel für die Übertragung des leicht übertragbaren Viruses. Und diese Art und Weise von gemeindebasierten Ansätzen, die sind in der Covid-19-Pandemie zu wenig aktiviert worden. Ich denke, das ist etwas, wo wir von der AIDS-Bewegung, die ja eine Bewegung von Aktivistinnen und auch Betroffenen selber war, viel lernen müssten noch.
Und weil wir das gehört haben, das Ziel der Vereinten Nationen, AIDS zu beenden bis 2030, glauben Sie, wir werden das schaffen?
Na, die aktuellen Einschätzungen sind da sehr skeptisch und eher pessimistisch, weil sie sehen, jetzt genau nicht nur durch Corona, nicht nur durch Covid-19 wird das schwieriger, sondern tatsächlich auch in der nächsten Zeit, wenn es darum geht, eben wie werden auch die globalen Mittel mobilisiert, um Covid-19, die nächste Pandemie tatsächlich vorzubereiten, sich darauf vorzubereiten, sie auch zu bekämpfen, dass da eben doch zu eng an einzelnen Krankheiten nachgedacht wird und etwa andere Programme, die beispielsweise der Global Fund to Fight AIDS, Tuberkulose und Malaria finanziert, da tatsächlich weniger Mittel zur Verfügung haben wird.
Dr. Andreas Wolf von Medico International, haben Sie vielen Dank. Im Roman von Rebecca Mackay sind wir noch weit entfernt von einem Medikament, das HIV-positive Menschen retten kann. Vielmehr sind wir mittendrin im Chicago des Jahres 1985. Und da fangen Menschen an, ihr Umfeld einzusortieren in zwei Gruppen.
Seit einiger Zeit führte er im Kopf zwei Listen, parallel. Auf der einen standen die Spender, auf der anderen die Kranken. Hier die Leute, die vielleicht Kunst stiften oder Geld geben, da die Freunde, die krank werden könnten. Hier die Großspender, deren Namen man nie vergessen würde, da die Freunde, die er schon verloren hatte. Bisher waren keine engen Freunde darunter gewesen, es waren bekannte Freunde von Freunden wie Nikos ehemaliger Mitbewohner Jonathan, ein paar Galeristen, ein Barkeeper, der Buchhändler. Es waren wie viele? 6. 6 Menschen, von denen er wusste, Menschen, die er in einer Bar gegrüßt hätte, Menschen, deren zweiten Vornamen er nicht kannte, bisweilen auch den Nachnamen nicht. Er war auf 3 Trauerfeiern gewesen, doch jetzt gab es einen Eintrag in einer neuen Liste. Ein enger Freund. Yale und Charlie waren letztes Jahr zu einer Informationsveranstaltung gegangen mit einem Redner aus San Francisco. Er hatte gesagt, ich kenne Männer, die noch niemanden verloren haben, Gruppen, die bisher unberührt geblieben sind. Aber ich kenne auch Leute, die haben 20 Freunde verloren, ganze Mietshäuser, ausgelöscht. Und Yale hatte, dumm, verzweifelt, geglaubt, er würde vielleicht unter die erste Kategorie fallen. Es half nicht, dass er durch Charlie so gut wie jeden in Boys Town kannte, und es half nicht, dass seine Freunde allesamt Überleister waren und nun auch auf diese neue, entsetzliche Art und Weise über das Ziel hinausschossen.
Das war schon recht düster damals im Jahr 1985, als AIDS einen Tod nach dem anderen ausgelöst hat. Heute sind wir viel weiter, zumindest wir in den reichen Ländern. Weltweit sieht's da schon anders aus und auch darüber müssen wir heute reden am Welt-AIDS-Tag. Im vergangenen Jahr haben von den fast 38 Millionen Menschen weltweit mit einer HIV-Infektion mehr als 10 Millionen keine Behandlung bekommen, die ihr Leben retten kann. Also jeder vierte HIV-positive Mensch steht ziemlich schutzlos da. Und auch da haben wir eine Verbindung zur Corona-Pandemie. Auch da haben es die armen Länder schwerer, überhaupt an Impfstoff ranzukommen, zum Beispiel. Bei AIDS wiederum wäre es so einfach mit der Prävention, ein Kondom drüber und gut ist, wenn das Kondom denn zur Verfügung steht. In Kenia gerade ein Problem.
The country is facing acute condom shortage.
Die Abendnachrichten im kenianischen Fernsehen. Von einer akuten Kondomkrise ist die Rede.
Most public health facilities,
hotels, die meisten Gesundheitseinrichtungen, Hotels und Restaurants haben schon seit einem Jahr keine kostenlosen Kondome mehr in ihren Boxen.
Free condoms in their dispensers for the last year.
In dem ostafrikanischen Land leben etwa 1,5 Millionen Menschen mit dem HIV-Virus. Die Umsonstkondome sind wichtig, um Ansteckungen zu verhindern, meinen die Kenianerinnen und Kenianer.
The majority of the people are living below $2 a day.
Die meisten Leute leben von weniger als $2 am Tag. Sie können es sich nicht leisten, Kondome zu kaufen.
It's gonna be a challenge for them.
Es ist, als ob du ohne Waffen in den Krieg ziehst, dann kannst du nur verlieren. Die Kondome werden von den Vereinten Nationen und anderen Institutionen gespendet. Doch die kenianischen Behörden verlangen jetzt Importzölle. Die Lieferungen hängen im Zoll fest. Es gibt Probleme mit einigen Spendern, sagt die Leiterin des nationalen AIDS-Programms. Wir bemühen uns, die Lücken zu schließen. Der Kondommangel bedeutet einen weiteren Rückschlag im Kampf gegen die Ausbreitung des HIV-Virus. Anfang des Jahres gab es schon Engpässe bei antiretroviralen Medikamenten, die Infizierte benötigen. Betroffene demonstrierten vor dem Gesundheitsministerium. Denn neben Lieferschwierigkeiten durch die Corona-Pandemie war auch damals schon ein Streit über Importzölle die Ursache. Wir können nicht länger stillhalten, sagte ein Aktivist. Die Leute sind wütend. Ihnen wird ein Medikament vorenthalten, weil die Regierung Spenden verzollen will. Irgendwann gab es eine Einigung mit dem Hauptspender USAID und die Lieferungen konnten verteilt werden. Bei der Kondomkrise ist noch kein Ende in Sicht. Die Verärgerung in der Bevölkerung wächst. Gerade uns junge Leute braucht die Regierung doch. Ich fordere den Präsidenten auf, für kostenfreie Kondome zu sorgen. Das hier ist eine nationale Katastrophe. Die Auswirkungen könnten sich bald zeigen, wenn sich wieder mehr Menschen mit dem HIV-Virus anstecken. Zuletzt war in Kenia die Zahl der Neuinfizierten pro Jahr kontinuierlich zurückgegangen.
Es fehlt an Kondomen und es fehlt den Menschen an Geld, um sich welche zu kaufen, wenn es denn mal Kondome gibt. So hat unsere Korrespondentin Antje Diekans die Situation in Kenia beschrieben. Manchmal sind es also ganz simple Dinge auf den ersten Blick, die den Kampf gegen AIDS unfassbar schwierig machen. Bei uns in Deutschland haben wir das Problem nicht. Hier bekommen Sie überall Kondome, wenn Sie denn welche brauchen, sei es im Supermarkt oder in diesen mehr oder weniger auffälligen Automaten, auf der Toilette an der Autobahnrastanlage. Und überhaupt, es scheint so, als sei AIDS nach wie vor in unserem Bewusstsein, aber eben nicht mehr als die große Bedrohung wie damals in den 80er Jahren, denn wir können inzwischen ja eine Menge unternehmen. Dr. Sebastian Haus-Rybitzki ist Historiker. Er hat an der Universität in Marburg promoviert und zwar zur Geschichte von AIDS. Und er hat ein Buch darüber geschrieben, wie diese Krankheit unsere Gesellschaft verändert hat. Es heißt »Eine Seuche regieren – AIDS-Prävention in der Bundesrepublik von 1981 bis 1995«. Schönen guten Abend, Herr Dr. Haus-Rybitzki.
Hallo, schönen guten Abend.
Beim Stichwort AIDS-Prävention fällt mir immer dieser Fernsehspot ein mit Hella von Sinnen und Ingolf Lück, wo sie an der Kasse im Supermarkt sitzt und er ganz verschämt so eine Packung Kondome kauft. Und dann ruft sie durch den Supermarkt quer durch, Tina, was kosten denn die Kondome? Also ich fand das genial damals, Sie auch?
Ich persönlich kann mich nicht mehr dran erinnern, da war ich noch zu klein.
Okay.
Aber in der Tat, im Nachgang und in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema ragt dieser TV-Spot natürlich besonders heraus, weil er einen einzigartigen, humorvollen Umgang auch mit dem Thema AIDS-Prävention wählt, dem es gelingt, auch diese aufgebaute Spannung und Distanz zu diesem Thema zu überwinden, die in dieser Angst vor der Ansteckung und in den sehr politisch aufgeheizten Diskussionen begründet lag, zu überwinden.
Naja, und auch so eine Scham überwindet, oder? Denn ja, das ist ja gerade die Rolle von Ingolf Lück, der das so ganz verschämt auf das Band legt an der Kasse, diese Packung Kondome, und hofft wahrscheinlich, hoffentlich redet keiner drüber, und dann wird er da so enttarnt und am Ende wird die ganze Situation ja aufgelöst, weil, glaube ich, eine Oma sagt, ja, ich weiß, wie viel die kosten. Also da sehen wir aber schon, in der Bearbeitung von AIDS damals ging es auch darum, gewisse Tabus zu brechen.
Ja, richtig. Das scheint jedenfalls in manchen Teilen der Gesellschaft so gewesen zu sein. Aber wie dieser TV-Spot ja auch zeigt, in Politik und in politischen Führungspositionen und auch in den Behörden nahm man manchmal vielleicht eine größere Biederkeit der Deutschen an, als es dann tatsächlich so gewesen ist, wenn nämlich die Oma dann dieses Thema ja so schön auflöst. Daran sieht man ja, dass die Deutschen dann in Sachen Sexualität vielleicht gar nicht so verklemmt waren wie Ingolf Lück. Es ist aber tatsächlich so, dass man zu diesem TV-Werbespot erstmal hinkommen musste, denn die ersten Aufklärungsmaterialien, die waren tatsächlich sehr viel vorsichtiger und auch geprägt vor der Angst, die damals die CDU-geführte Bundesregierung hatte vor den konservativen Kreisen und der katholischen Kirche, die das Thema ja sehr viel, sagen wir mal, restriktiver und sehr viel dramatischer anging und die keinen so einen offenen, lockeren Umgang zu Sexualität und Infektionsschutz hatte, wie dann in diesem Werbespot dargestellt.
Das ist interessant, denn beim Stichwort Sexualität hatten wir ja in der Phase davor die berühmten 68er. Da gab es die Kommune 1, da wurde Sexualität sehr offen gelebt. Da galt es ja schon als spießig, wenn jemand nur einen Partner oder eine Partnerin hatte. Also eigentlich war Deutschland ja möglicherweise da auch ein bisschen gespalten, oder? Auf der einen Seite so diese sexuelle Freizügigkeit, die ja bei AIDS dann auch ein Thema war auf einmal, und auf der anderen Seite die Konservativen, die Sie erwähnt haben.
Ja, das war die große gesellschaftliche Debatte, die auch, ja, Spaltung kann man sagen, die ja auch durch das gesamte Unionslager ging. Ich darf daran erinnern, dass auch die CSU dieses Thema an sich riss, ja, in der Person von Peter Gauweiler, der dann in Frontalstellung zu Rita Süssmuth, der CDU-Bundesgesundheitsministerin damals, ein sehr viel schärferes Vorgehen forderte und der auch AIDS auch als einen Anlass nehmen wollte, um gegen diese gesellschaftspolitischen, rechtspolitischen Reformen im Zuge von 68 und all diesen gesellschaftlichen Veränderungen dann auch wieder vorzugehen. Damals hieß das Stichwort geistig-moralische Wende. Das war der Begriff, der den Regierungswechsel zu Helmut Kohl begleitete. Und tatsächlich gab es da ein großes Aufbäumen in konservativen Kreisen gegen diesen liberalen gesellschaftlichen Veränderungsdruck, der sich dann aber letztlich politisch in Sachen AIDS-Aufklärung natürlich auch durchsetzte, wie wir bis heute wissen.
Ja, wie hat denn AIDS und die ganze Debatte darüber unsere Gesellschaft geprägt oder vielleicht auch verändert?
Ich denke, genau darin, dass es diesen Veränderungsprozess, diesen Liberalisierungsprozess, diese größere Offenheit in Sachen Sexualität, diese Offenheit gegenüber anderen sexuellen Orientierungen wie die heterosexuelle Norm bestätigt, bekräftigt und vielleicht auch beschleunigt hat. Also ich glaube, gerade gegenüber schwulen Männern hat die deutsche Gesellschaft und Politik in den 80er Jahren bewiesen, dass sie ihre Rechte verteidigen möchte. Und das war ja die große Befürchtung in der schwulen Szene. Schwule Männer waren ja die Hauptbetroffenen und sind bis heute die Hauptbetroffenen von HIV und AIDS. Und diese Befürchtungen, die man Anfang der 80er Jahre hatte, dass jetzt plötzlich wieder eine Zeit wie in den muffigen 1950er Jahre zurückkommt, diese Befürchtungen haben sich eben nicht bewahrheitet. Aber das bedeutete eben auch, dass man diesen gesellschaftlichen Konflikt erstmal austragen musste. Und da hat eine Rita Süssmuth und aber auch ein Ulf Fink, den man nicht mehr so kennt, der war damals Gesundheitssenator in Berlin, aber eben auch CDU-Mitglied, die haben da eine besondere Rolle gespielt, weil sie eben aus der Union, aus der CDU heraus dieses Niveau an Liberalität und Demokratie verteidigt haben.
Jetzt sind wir schon mittendrin im Bereich Politik und ich glaube, da können wir ganz gut ansetzen, denn wir haben in Deutschland im Moment ja wieder eine Viruskrankheit, also nicht nur in Deutschland, sondern weltweit eine Viruserkrankung, die grassiert. Die Corona-Pandemie ist natürlich vom medizinischen her nicht eins zu eins zu vergleichen mit AIDS damals, aber sehen Sie dennoch gewisse Parallelen?
Ja, ich würde, glaube ich, eher die Unterschiede betonen, weil wir haben es ja bei HIV mit einer sexuell übertragbaren Krankheit zu tun und damit haben wir diese moralische, sexualmoralische Überformung und immer, wenn man über HIV und AIDS redet, redet man auch über Sexualität. Das macht die Debatte natürlich zu einer ganz anderen Debatte.
Ja, Corona und können Sie sich bei allen möglichen Gelegenheiten einfangen,
richtig.
Das stimmt, ja.
Richtig, die Ansteckungswege sind sehr verschieden, HIV ist auch sehr viel schwerer zu übertragen. Und man kann sich auch sehr viel leichter davor schützen, weil die Ansteckungswege so klar sind. Das, finde ich, wirkt sich auch sehr stark darauf aus, wie man sich politisch und gesellschaftlich mit diesen Krankheiten auseinandersetzt.
Sie haben Ihr Buch ja genannt, Die Seuche regieren. Da lese ich jetzt rein, dass die Politik so eine Pandemie anerkennen und dann auch entsprechend handeln muss, oder?
Ja, richtig. Es ist ein Regieren, ein weiter Begriff des Regierens, wo es darum geht, wie kontrolliert man, wie steuert man, wie managt man eine Seuche oder eine Epidemie. Und diesen Fragen bin ich nachgegangen und habe dort auch festgestellt, dass es vor allem ein liberales Regieren war in Anerkennung der Eigenverantwortung und auch der Akzeptanz der unterschiedlichen Lebensstile. Eine Regierungsweise, wenn man so will, die auch sehr viel zusammengearbeitet hat mit den betroffenen Communities. Man hat ja sehr viel Geld auch mobilisiert und den AIDS-Hilfen in die Hand gegeben, die dann relativ autonom auch gestalten konnten. Bei Covid ist es, glaube ich, aufgrund der höheren Übertragbarkeit notwendig, hier auch ein Top-Down-Modell anzuwenden. Wobei ich denke, dass man auch durchaus ein bisschen etwas lernen kann von der nach wie vor sehr erfolgreichen HIV-Prävention, die ja auch stärker in die Communities, in den Alltag der Menschen hineingegangen ist und auch mit Peers, also mit Gleichgestellten zusammengearbeitet hat. Vielleicht wäre das auch ein Konzept gewesen, um zum Beispiel die Impfbereitschaft in manchen Gruppen auch nochmal zu steigern.
Der Historiker Dr. Sebastian Rybitzky, Autor des Buchs Eine Seuche regieren, AIDS-Prävention in der Bundesrepublik. Haben Sie vielen Dank. HIV-positiv zu sein, ist kein Todesurteil mehr heutzutage, wenn denn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind und einem das Gesundheitssystem diese lebensrettende Pille jeden Tag zur Verfügung stellt. Da zu sparen, wäre wahrscheinlich nicht ganz so schlau. Daran sollten wir uns erinnern, gerade heute am Welt-AIDS-Tag im Schatten von Corona. Darum ging es heute bei hr2 Kultur der Tag, wie immer nachzuhören als Podcast, unter anderem auf hr2.de. Mein Name ist Dirk Wagner.